Herr Probst, wie uneins ist die Pius-Bruderschaft jetzt nach dieser Versöhnungsgeste des Papstes? Kommt es zu einer Spaltung in zwei Gruppen, die eine, die mit Rom sprechen möchte, und die andere, die sich vielleicht rund um Bischof Williamson schart und ausschert, sich zurückzieht?
Das ist ganz schwierig zu beurteilen. Ich habe aber festgestellt, dass die Aufhebung der Exkommunikation insofern gute Früchte hat, als Bischof Felli sich so klar geäußert hat und so sehr eben auf Seiten des Heiligen Vaters wie bisher noch nicht. Pater Schmidberger hier in Deutschland hat sich ähnlich vernehmen lassen, so dass ich mir vorstellen könnte, dass doch ein sehr großer Teil der Piusbruderschaft auf jeden Fall jetzt auch eine vollkommene Aussöhnung mit dem Heiligen Stuhl suchen wird.
Der Ton der Piusbruderschaft war manchmal ja außerordentlich harsch, was die katholische Kirche betrifft. Da war von der Konzilsekte die Rede, davon, dass die katholische Kirche sich bekehren müsse und auf die Sicht der Piusbruderschaft einzuschwenken habe. Es gehört ja schon Großmut von Seiten des Papstes dazu, diese Friedensgeste zu setzen, die Exkommunikation aufzuheben. Damit ist für die Piusbruderschaft aber auch eine ganz neue, eine noch nie dagewesene Situation entstanden. Meinen Sie, die Bruderschaft wird ihren Ton jetzt mäßigen?
Also es gibt natürlich auch ein Interview von Bischof Cécile de Malaret, wo er den alten Ton so ein bisschen beibehält, in dem Sinn, dass vor allen Dingen Rom sich bekehren muss. Insofern kann man da nicht ganz sicher sein. Aber man muss, glaube ich, zwei Dinge beachten. Auf der einen Seite sind auch die gläubigen Priester und Bischöfe der Piusbruderschaft Menschen von heute, die also oft genauso heftig ihre Anliegen vorbringen, wie das die Herrschaften aus der linken Ecke dann auch tun. Das ist so ein bisschen spiegelverkehrt. Und das andere ist aber, dass wenn es die Aussicht auf eine kirchliche Regelung gibt, dass dann oft schon der Ton sich doch sehr ändert, weil viele dann leichter merken, welche Verantwortung sie haben und dass einfach auch diese Vorstellung von Erzbischof Lefebvre, das Experiment der Tradition zu wagen, jetzt so nahe ist, dass man das eigentlich nicht ausschlagen kann. Man merkt, dass an den traditionellen Gruppen, die zu einer Aussöhnung mit Rom da gelangt sind, wo überall, ob in Campos oder bei den schottischen Redentoristen oder sonst wo, der Ton dann fast von heute auf morgen sehr vernünftig geworden ist.
Es wird nun also in irgendeiner Form zum Austausch zwischen Piusbruderschaft und Vatikan kommen. Meinungsverschiedenheiten gibt es in einer ganzen Reihe von Themen, die sich auf die Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils beziehen. Liturgie, Religionsfreiheit, Ökumenismus, interreligiöser Dialog. Aber letztlich geht es auch um das Verständnis von Tradition. Gibt es unter diesen Streitpunkten eine besonders harte Nuss?
Also ich glaube, der schwierigste Punkt ist tatsächlich das Verständnis der Tradition. Wenn man die Vorstellung hat, es hat irgendwann mal ein ewiges Rom gegeben, 1950 oder sonst wann, wo alles in Ordnung war, hat man natürlich so eine verzerrte Vorstellung von der Wirklichkeit, die schwer zu korrigieren ist, weil es fast mehr etwas Emotionales ist und eine Perfektionsvorstellung, die auch sehr moderne Züge eigentlich hat. Bei der Liturgie gibt es, glaube ich, kein großes Problem, weil der alte Ritus, so wie er zumindest an vielen Stellen in der Piusbruderschaft und sonst wo in der Tradition gefeiert wird, sehr viel von Sacrosanctum Concilium aufgenommen hat. Da soll man sich nicht täuschen. Auch da gibt es ein Erbe der liturgischen Bewegung und viele Konzilsväter würden sich in der Liturgie, wie sie oft da gefeiert wird, glaube ich, sehr wohlfühlen und sagen, so ungefähr haben wir uns das vorgestellt. Ein weiteres großes Problem ist, dass Erzbischof Lefebvre Missionar war und ein großer Pragmatiker und immer so ein bisschen ein Misstrauen gegenüber allem zu Intellektuellen hatte. Und deswegen ist die Theologie in der Piusbruderschaft doch sehr beschränkt und man kann also mit der normalen akademischen Welt dann oft nicht so mithalten, wie man sich das wünschen würde.
Die meisten, ja hoffentlich alle Katholiken, haben die Einlassungen von Bischof Williamson mit Entsetzen zur Kenntnis genommen. Für viele war es überhaupt das erste Mal, dass sie von der Piusbruderschaft auch nur gehört haben. Wie hoch ist der Schaden für die Gemeinschaft?
Also ich glaube, es ist erst einmal eine Eiterbeule oder vielleicht sogar eine Pestbeule geplatzt. Man sieht, dass sofort da, wo der Papst die Arme ausstreckt, ja, diese ungesunden Keime und dieses Bösartige ans Licht kommen. Und das ist ja eigentlich ein großer Erfolg. Wie stark jetzt Rechte oder sogar den Holocaust leugnende Tendenzen insgesamt vielleicht in Frankreich oder Amerika sind, das ist für mich schwer abzuschätzen, weil ich doch den deutschen Raum besser kenne. Und da würde ich sagen, ist das im Grunde eine Minderheit. Die meisten sind doch enttäuscht und frustrierte und vielleicht auch irgendwie Katholiken, die sich vergaloppiert haben.
Haben Sie eine zeitliche Vorstellung davon, wie lange eine völlige Rehabilitierung der Piusbruderschaft dauern könnte?
Das ist natürlich vor allen Dingen nach diesen üblen Vorkommnissen von Bischof Williamson, auch wenn sie in gewisser Hinsicht vielleicht eine reinigende Wirkung haben, ganz, ganz schwer abzuschätzen. Vielleicht gibt es Modellversuche in verschiedenen Diözesen, dann wird das Ganze geregelt. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass eigentlich Papst Benedikt als jemand, der unheimlich detailliert die ganze Geschichte kennt aus eigenem Erfahren und als Hauptverhandler mit Lefebvre damals vor den Bischofsweihen, dass der schon gerne möchte, dass während seines Pontifikats zumindest die entscheidenden Flöcke eingeschlagen werden.
Das würde heißen, es geht eher um Jahre als um Jahrzehnte?
Eigentlich ja, denn man muss natürlich auch die Gunst der Stunde nutzen, insofern als Monsignor Felli ja jetzt noch immer Generaloberer der Piusbruderschaft ist. Und da hat man einen ruhigen und besonnenen Mann als Gegenüber. Es ist nicht umsonst, dass Kardinal Castronovas vor allen Dingen mit Felli verhandelt hat.
War es denn angesichts der Entwicklungen nicht eher ein Fehler, ausschließlich mit Felli zu verhandeln und die drei anderen Bischöfe nicht mit einzubeziehen, obwohl auch im Vatikan zu ahnen oder zu wissen war, dass es da Schwierigkeiten weltanschaulicher Art gibt?
Tja, Sie müssen natürlich bei solchen Verhandlungen sehen, dass Sie ein Gegenüber erstmal haben, mit dem Sie fertig werden. Sie müssen auch einen Mann da kräftigen und aufbauen, von dem Sie hoffen, dass er für eine vernünftige Linie steht. Und die Piusbruderschaft begreift sich ja als eine sehr monolithische, autoritär geführte Vereinigung. Und eigentlich hat Rom und speziell jetzt Kardinal Castronovas Bischof Felli die Chance geboten, durchzugreifen. Und er hat das ja mit seiner Entschuldigung und dann der Zurückweisung jeglichen Antisemitismus und Rückweisung der Holocaustleugnung in erstaunlich klarer Weise getan. Ihm besonders zu sprechen, das hat schon sowohl von der Struktur der Piusbruderschaft her, als auch, wenn man da zu einer klugen Regelung kommen will, seine Berechtigung.
Herr Probst, es gibt ja traditionsorientierte Gruppen innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche. Ihr Institut St. Philipp Neri in Berlin gehört zu den Papsttreuen, auch das Institut Christ König oder die Petrusbruderschaft. Und andere, wie bisher die Piusbruderschaft, die stehen außerhalb der Kirche. Wie sind denn nun die Kontakte zwischen den traditionsorientierten Gruppen? Also von außen betrachtet, über verschiedene Internetplattformen hat man den Eindruck, auch zwischen den traditionsorientierten Gruppen selbst herrschen große Spannungen. Ist das so?
Ja, ich glaube schon. Ich habe ja schon mal gesagt, wir sind alle Kinder dieser Zeit und sind alle versucht, so die eigene spezielle Berufung und Art und Weise ziemlich absolut zu setzen. Und das ist nicht unbedingt geeignet für einen sehr förderlichen Dialog. Aber ich würde doch persönlich sagen, ich habe sowohl zum Institut Christ König als auch zur Petrusbruderschaft normale Kontakte. Bei der Piusbruderschaft habe ich weiterhin Kontakte zu einzelnen Priestern, einzelnen Gläubigen. Aber es gab nie ein großes Interesse jetzt von der Leitung, den Kontakt zu behalten. Was vielleicht zunächst mal menschlich verständlich ist, wenn es auch vielleicht nicht besonders klug und weitblickend ist.
Wo sehen Sie persönlich, Herr Probst, die Schwierigkeiten dieser Gemeinschaft? Wo ist der Punkt, an dem Sie sagen, hier hätte ich, obwohl selbst traditionsverbunden, hier hätte ich nie wirklich geistige Wurzeln fassen können in der Piusbruderschaft?
Also, ich hatte vor der Aufhebung der Exkommunikation der Bischöfe zunehmend den Eindruck, dass viele in der Piusbruderschaft meinen, sie retten die Kirche. Und mein Glaube ist einfach, dass die Kirche uns rettet. Und wenn ich da irgendwie mithelfen kann, bin ich gerne mit von der Partie. Das ist auch meine Verantwortung. Aber dieses Bild, dass es irgendwie jenseits davon vielleicht noch so ein Lehramt des ewigen Roms gäbe, das irgendjemand in Ikonen oder sonst was verwaltet, das ist mir doch sehr merkwürdig. Eine andere Sache ist, die Piusbruderschaft ist doch so eine Art, ja, Regularklerikergesellschaft mit, ja, dem Geruch so des 19. Jahrhunderts. Und ich denke, die Tradition lebt und wir können uns, wenn wir sie weitergeben wollen, nicht auf ein bestimmtes Bild einer bestimmten Zeit davon festlegen. Das führt also dann auch nicht richtig weiter. Zumindest war das nichts, was ich hätte auf die Dauer tun können.
Wo liegt für Sie die Zukunft der Tradition?
Also wir haben ja in Berlin angefangen vor 4,5 Jahren mit 20 Gläubigen am Sonntag und haben jetzt durchschnittlich 100 mit einem Altersdurchschnitt, der schlicht ideal ist vom Kind bis zum Greis. Und ich glaube, den Schatz der Überlieferung, ob in der Liturgie oder in der Predigt, in dieser Zeit zu sehen und den Kontrast zu sehen und wirklich dann zu hören, was will der liebe Gott mir sagen, was ist da unsere Aufgabe, das hat eine unheimliche Kraft. Leute, die entweder gar nicht mehr zur Kirche gingen oder wir werden wahrscheinlich um Ostern rum bei uns 2 Taufen haben, also Leute, die erst zur Kirche finden, die fühlen sich schon von diesem Kult und auch einer gewissen, ja, ich möchte fast sagen, unklerikalen Klarheit der Sprache sehr angezogen.